Ja, manchmal gibt es Lieder, die sind theologisch korrekt. Und das Lied, das wir jetzt gerade gesungen haben, hat eine ganz geballte Ladung Theologie drin. Da freue ich mich immer als Theologe natürlich, wenn solche Lieder auch in der Gemeinde gesungen wird. Da kann man viel der Lieder auch lernen. Das ist jetzt gerade so ein typisches Lied gewesen. So, das Mikrofon nehmen wir da mal weg, das brauchen wir nicht mehr. Das sehe ich eigentlich nicht. Es gibt in der Bibel manchmal Verse, da muss man richtig gerade rauslachen. Und so einen Vers finden wir in der Apostelgeschichte. Das hat mit unserem Thema zu tun. Und ihr seht und hört, dass nicht nur in Ephesus, sondern in fast der ganzen Provinz Asia dieser Paulus viele Leute überredet und aufhetzt mit der Behauptung, was von Menschenhand gemacht sei, das seien keine Götter. Wer hat das gesagt? Demetrius, der hat ein Riesengeschäft gemacht mit so Götzenstatuen. Und was der da sagt, ist eigentlich Wahnsinn. Wenn man das genau anschaut, der sagt, der Paulus behauptet doch stur und fest, das, was wir von Menschenhand herstellen, das sind keine Götter. Es ist echt lächerlich im Prinzip. Es ist genau das, was der Jeremia im Alten Testament schon gesagt hat, und ich am ersten oben vorgelesen habe. Man geht in den Wald, man holt ein Stück Holz und man fährt es an verschnitzen und mit Gold überziehen. Ah, das ist jetzt unser Gott. Und das zieht sich durch bis heute. Das hat sich nicht geändert. Und das ist ein Thema, das nach wie vor sehr aktuell ist. Wir schnitzen uns unseren Gott selber. Wir basteln uns den so, dass er uns genau passt. Und das hat mit, ich kann ja nicht alle Eigenschaften von Gott können rauskützeln jetzt in einem Abend. Das ist unmöglich. Da braucht ich viel mehr Lektionen. Aber ich habe versucht, ich hoffe, schaffen sie in diesem Abend, drei Attribute von Gott rauszunehmen, die heute am meisten unter Beschuss sind, die unglaublich zu Diskussionen führen. Erstens mal, dass Gott alles wissen sollte, dass Gott allmächtig sein sollte. Und mit der Liebe ist das auch so eine ganz besondere Geschichte. Dort schreiben wir ihm wieder vor, wie er gefährliches Leben hat. Übrigens auch die Gerechtigkeit und viele andere Sachen, aber das ist ein anderes Thema. Und darum finde ich, wir schnitzen uns auch wieder unseren eigenen Gott und haben das Gefühl, das ist jetzt. Der C.S. Lewis hat 1952, das ist schon sehr, sehr lang her, viele noch gar nicht geboren, ich auch noch nicht. Jeder, der an Gott glaubt, glaubt, dass er weiß, was du und ich morgen tun werden. Das war mal 1952 kaum bestritten gewesen. Wer an Gott glaubt, glaubt, dass der Gott weiß, was gestern war, was jetzt ist und was morgen wird sein. Man schätzt etwa 99,9, wahrscheinlich sogar noch mehr, von allen Christen haben zu allen Zeiten, wenn man zurückgeht, bis zu den Jüngern von Jesus, und man kann dann auch das ganze Judentum auch noch gerade dazu nehmen, sind überzeugt, dass Gott alle zukünftigen Ereignisse im Voraus schon kennt und weiss. Es hat Ausnahmen gegeben, ja, einzelne Splittergruppen, einzelne Sektierer, aber es waren wirklich Splittergruppen. Wer also verneint, dass Gott alles weiss, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, rennt gegen eine überwältigende Mehrheit an. Und ich hoffe, dass die Sichtweise, die wird heute geteilt von vielen, dass Gott nicht alles weiss. Ich hoffe, dass das so bleibt, dass die Mehrheit dagegen hat und das nicht glaubt. Aber es gibt heute einen grossen Teil von Theologen, die sagen, nein, so ist es nicht. Gott weiss nicht alles. Einer von den Ersten, der das zu Papier gebracht hat, vorher hat man das eher so ein bisschen mündlich tradiert, niemand hat es richtig getraut zu sagen. In der theologischen Ausbildung steht das schon gar nicht. Wer das öffentlich geäußert hat, der ist ziemlich schnell seinen Job losgesehen. Aber so in den 80er Jahren hat sich das Blatt geändert. Clark Pinnock ist mittlerweile verstorben, bekannter Theologe. Und er hat gesagt, Gott sieht die Zukunft analog, wie wir Menschen die Zukunft sehen. Wir können auch in die Zukunft schauen, das ist keine Frage. Wir können sie spekulativ warnen, aber wir können sie noch berechnen. Jeder von uns hat die Zukunft von morgen oder übermorgen wahrscheinlich schon angeschaut, nämlich im Wetterbericht. Das heisst, wir haben tatsächlich heute wissenschaftliche Methoden, wie man kann wissen, was ist das Wetter morgen und übermorgen, eine ganze Woche raus und manchmal sogar länger. Und der Clark Pinnock sagt, Gott ist aber viel, viel, viel schlauer als wir Menschen. Er schafft es natürlich, viel weiter in die Zukunft hineinzuschauen. Aber er sieht es analog, wie wir Menschen mit Erfahrung, kann man natürlich zum Teil auch sagen, wie die Zukunft aussieht. Das ist ja manchmal bei gewissen Studenten bei uns. Ich schaue die so an, ich sehe, wie sie unterwegs sind, was sie machen, wie sie ticken und so weiter. Und dann denke ich manchmal, na ja, ich weiss etwa, wo das endet. Und das wisst ihr wahrscheinlich auch, oder? Je nachdem, wie wir aus unserer Erfahrung dann gewisse Sachen zusammensetzen, können wir die Zukunft ein bisschen voraussehen, aber natürlich nicht perfekt. Und schon gar nicht lange Zukunft. Aber Gott, ja, der ist ja viel schlauer als wir und er kann dann doch in die lange Zukunft hineinschauen. Aber er hat das Problem, er kann nicht wirklich wissen, was die Zukunft bringt im Detail. Er geht ein gewisses Risiko ein. Das ist ja ganz klar. Denn welches Risiko? Er verspricht uns ja viele Sachen. Er verspricht zum Beispiel, dass Jesus wiederkommt, dass es neue Erde, neue Himmel gibt, dass alles gut wird. Alles wunderbare Versprechungen, oder? Er verspricht uns den Himmel, er verspricht uns die Lösung. Aber wer kann uns garantieren, dass das wirklich eintritt, wenn Gott ja gar nicht weiss, wie die Zukunft im Detail aussieht? Das ist natürlich ganz, ganz dramatisch, wenn man sich das überlegt, wenn Menschen so unterwegs sind, aber sie sind mittlerweile doch recht grossen Anteil von Theologen, sagen, das ist so, dass Gott nicht wirklich die Zukunft kennen kann. Nun, wer Gottes Allwissen ablehnt, verneint ja nicht einfach nur ein einziges, ja, man kann schon sagen, er verneint ein einziges kleines Attribut von Gott, nämlich das Allwissen. Sagen, okay, wen juckt es, ist nicht so schlimm, Gott weiss halt nicht alles, aber er kann immer noch alles und er ist auch immer noch gerecht, er ist immer noch liebevoll, ist immer noch barmherzig, aber er weiss halt nicht alles. Wer das aber macht, sagt, Gott weiss nicht alles über die Zukunft, über die Möglichkeiten, die könnten eintreten, bezüglich von uns Menschen. Er weiss also nicht, wie wir morgen unterwegs sind. Er weiss, wie die Menschheit in 1000 Jahren unterwegs wird sein. Er weiss auch nicht, wie die Engel unterwegs werden sein. Und er weiss auch nicht, wie die Dämonen oder die Teufel unterwegs sind. Und damit, ja, schon erwähnt, wird das Versprechen von Gott an uns Menschen zur Lotterie. Vielleicht, okay, kommt das so, wie es Gott versprochen hat? Vielleicht halt auch nicht. Und es kommt noch etwas anderes dazu. Die Leute, die sagen, Gott kann nicht alles wissen, stellen den Menschen, stellen die Engel, stellen die Dämonen, stellen den Teufel und stellen die Natur ins Zentrum der Theologie. Das war 2000 Jahre lang nicht so gewesen. Man kann sogar sagen, 4000 Jahre seit dem Abraham, auch im Judentum nicht, da war Gott im Zentrum. Und jetzt stellt man den Mensch ins Zentrum. Der Mensch mit seiner Willensfreiheit, der Mensch mit seiner Entscheidung, Dämonen genau gleich, die Natur macht, was sie will, der Teufel macht, was er will, und Gott schaut dem zu, weil er kann immer nur reagieren, aber kann nicht agieren. Er muss schauen, was da passiert, und dann kann er reagieren, aber nie im Voraus agieren, weil er weiss, in Zukunft nicht wirklich. Und er geht natürlich so ein riesiges Risiko ein. Jetzt kann man sagen, Gott ist ja allmächtig, und wenn er allmächtig ist, kommt er dann doch am Schluss zum Ziel. Aber weiss Gott, dass nicht irgendjemand anders eines Tages allmächtig wird, oder dass der Teufel plötzlich allmächtig ist, oder weiss nicht was. Es ist ein riesiges Risiko. Ein evangelischer Pfarrer hat neulich, ich habe das an einem Blättchen gelesen, da ist es um die Unwetter gegangen, wo Brienz zum Beispiel darunter gelitten hat, und wir da in der Nähe wohnen. Und er hat gesagt, da geht es um die Allmacht, Gott ist nicht für das Unwetter zuständig. So ist Gott natürlich aus dem Schneider, wenn es ums Unglück geht. Also er sagt, Gott hat damit gar nichts zu tun. Das ist das Wetter, und das sind wir Menschen, die vielleicht die Häuser zu nahe irgendwo Berg bauen, dass halt die überschwemmt werden. Aber Gott hat gar rein nichts damit zu tun. Warum stellen heute viele Menschen Gottes Allmacht und Gottes Allwissen in Frage? Es hat einen einfachen Grund. Wenn Gott allmächtig ist und wenn Gott allwissend ist, dann ist jedes einzelne Ereignis ohne jede Ausnahme, auch dass du heute hier hockst, im Willen von Gott. Warum? Das klingt jetzt super extrem, aber wird es euch beweisen. Wenn ihr glaubt, dass Gott allmächtig ist und dass Gott alles weiß in der Vergangenheit und in der Gegenwart und in der Zukunft, dann hockt ihr heute im Willen von Gott hier in diesem Saal. Hundertprozentig. Warum? Warum kann man das sagen? Und warum nervt es die Leute? Vielleicht zuerst mal, warum nervt das die Leute? Weil der Gedanke, dass letztendlich alles im Willen von Gott passiert, alles, was wir machen, alles, was wir denken, alles, was wir reden, alles, was wir haben, restlos alles, der löscht viele Leute buchstäblich ab. Das schmeckt uns nicht, uns Schweizer sowieso gar nicht, wir sind basisdemokratisch unterwegs. Wir haben nicht gerne eine Regierung, die uns jedes Detail sagt, das habt ihr jetzt das und das und das zu machen, das wollen wir gar nicht gerne. Wenn uns etwas nicht passt in der Regierung, was machen wir? Wir ergreifen das Referendum. Das ist Schweizer Recht. Wir wehren uns dagegen. Und wie will man sich gegen Gott wehren, wenn alles in seinem Plan ist? Nun, jetzt der Rainer. Warum kann man sagen, dass ihr jetzt nicht zufällig hier hockt, schussfrei im Willen? Aber dennoch, im Willen von Gott. Jetzt kann man sagen, okay, entweder Gott plant alles im Voraus oder Gott weiss alles im Voraus. Wir kommen zum gleichen Ergebnis. Die einen sagen, okay, Gott hat restlos alles, jede einzelne Tat, die auf dieser Welt passiert, im ganzen Universum, im Voraus plant. Jetzt kann man das weiterspinnen und sagen, okay, wenn Gott allmächtig ist, dann kann er seinen Plan erfüllen. Das kann ich nicht. Ich bin nicht allmächtig. Ich mache einen Haufen Pläne und die werden nie erfüllt. Weil ich vielleicht krank werde oder das Geld geht aus oder sonst irgendetwas. Aber Gott ist allmächtig. Wenn er etwas vorhat und er plant, dann kann er es so tun. Das heisst, es passiert exakt genau nach seinem Plan. Und wenn alles nach seinem Plan passiert und er hat es geplant, dann weiss er aus im Voraus, oder? Er ist auch mächtig, er hat geplant. Es kommt genauso, wenn er geplant hat, er weiß zum Voraus. Jetzt, das andere ist, Gott weiß alles im Voraus, was kommt, weil er Gott ist. Er hat das Wissen von der ganzen Welt, vom ganzen Kosmos, für alle Zeit in seinem Wesen schon drin. Er weiß es einfach. Und jetzt ist Gott auch mächtig. Und es kommt ein kleiner Unterschied. Gott ist auch mächtig, er weiß, was passiert. Jetzt passieren Sachen, die lässt Gott zu, aber er kann sie verhindern. Und wenn er sie nicht verhindert, dann passiert was? Dann ist das dennoch auch in Gottes Willen, in Gottes Plan. Also, ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich jetzt wüsste, hundertprozentig wüsste, Beatenberg liegt am Hang, unten dran ist der Thunersee, und ich wüsste hundertprozentig, jetzt, morgen, am 12. Uhr, rutscht ganz Beatenberg in den Thunersee. Was würde ich machen? Ich würde natürlich selbstverständlich die Leute warnen. Und zwar nicht nur Beatenbergen, sondern auch die in Thun und selbst die in Bern. Das wird eine riesige Überschwemmung geben. Tausende von Toten. Ich würde alles daran setzen, dass man Menschen rettet. Wenn ich das nicht mache, dann hätte ich das wollen. Dann wäre es in meinem Willen gewesen. Und so ist es auch bei Gott. Wenn er etwas nicht verhindert, dann ist es letztendlich in seinem Willen. Jetzt denke ich, wow, das klingt jetzt irgendwie extrem. Ist es aber nicht, sondern das ist x-mal in der Bibel so beschrieben. Zum Beispiel im Epheser, wo der Paulus schrieb, mir, dem allerletzten unter allen Heiligen, wurde die Gnade verliehen, den Völkern den unergründlichen Reichtum Christi zu verkündigen und allen die Augen zu öffnen, dass sie erkennen, worin das Geheimnis besteht, das seit ewigen Zeiten bei Gott, der alles geschaffen hat, verborgen war. Das Geheimnis, wo der Paulus jetzt verkündigt, das Evangelium von Jesus Christus, ist vor aller Ewigkeit bei Gott im Gedanken gesehen. Das hat Gott nicht irgendwann plötzlich erfunden und gesagt, oh Mann, ja, jetzt muss ich mir etwas ausdenken. Jetzt sind die Menschen so schlecht geworden, so sündig geworden. Ich muss einen Rettungsplan erstellen. Jetzt muss ich agieren. Nein, er hat nicht reagiert, sondern hat zum Voraus geplant. Und das vor aller Ewigkeit. Oder im Jesaja, ich bin Gott und keiner sonst. Also mal schauen, wie er hier startet. Schau mal, ich bin Gott. Und sonst niemand. Und wenn ich Gott bin, dann gibt es einen grossen Unterschied. Und meinesgleichen gibt es nicht. Es gibt Menschen, die können in Zukunft ein bisschen voraussehen, aber nicht wie Gott. Der von Anfang an kundtut, wie es endet. Kann das jemand von uns? Jetzt können wir Meteorologen fragen, du, was ist an Weihnachten für Wetter? Die würden sagen, das können wir leider nicht. Unmöglich. Man kann höchstens sagen, was nächstes Mandy oder vielleicht bis am Samstag für Wetter ist. Aber Gott nicht. Er sagt, wie es endet und schon in früher Zeit, was noch ungeschehen ist, der sagt, was ich geplant habe, daheim ist, wird sich erfüllen. Und was immer mir gefällt, das führe ich aus. Das ist Gott. Und jetzt ist es so, dass Gott nicht nur das weiß, was in der Vergangenheit und in der Gegenwart und in der Zukunft passiert. Jetzt gibt es noch etwas Zusätzliches. Wir sagen ja oft, das habt ihr euch vielleicht auch schon gefragt, was wäre gewesen, wenn? In der Verheiratetzeit, vielleicht habt ihr eine Auswahl gehabt, Option A oder B. Was wäre gewesen, wenn ich statt Erika Elisa geheiratet hätte, zum Beispiel, oder? Oder was wäre gewesen, wenn ich statt diesem Beruf einen anderen Beruf gewählt hätte? Wir können hier nur spekulieren, wir haben keine Ahnung, wir können spekulieren, wie es gewesen wäre. Aber wir wissen es nicht. Gott weiß es. Gott weiß es. Jesus sagt, wehe dir Chorazin, wehe dir Bethsaida, wären in Tyros und Sidon die Wunder geschehen, die bei euch geschehen sind. Sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Es ist offensichtlich, dass Gott selbst das Mögliche kennt. Das, was möglich gewesen wäre, aber nicht passiert ist. Weil in den heidnischen Städten Tyros und Sidon, dort hat er nicht predigt. Er sagt, hätte ich den predigt, ich hätte den Buße da. Er weiß es. Jetzt ist das so, dass Christen, als gesagt, 99,9% von allen Christen haben das zu allen Zeiten immer geglaubt. Ich gebe euch jetzt drei Bekenntnisse, die ganz breit abgestützt sind. Das erste ist das Westminster-Bekenntnis, das ist das Bekenntnis von vielen, vielen evangelische Kirchen, also presbyterianisch, reformiert. Und dort steht Folgendes. Das fing übrigens ein super Bekenntnis, ein Top-Theologe hat das verfasst. Dort steht, Gott hat von aller Ewigkeit her nach dem höchst weisen und heiligen Ratschluss seines eigenen Willens frei und unabänderlich alles angeordnet, was immer sich ereignet. Das klingt jetzt erstmal super problematisch für einen Schweizer. Gott hat alles angeordnet, selbst dass du heute oben hier hockst. Selbst dass du morgen zum Mittag wirst kochen. Alles ist von Gott angeordnet, aber jetzt geht es ja weiter. Das macht uns ein bisschen Angst. Alles ist von Gott angeordnet, aber dann geht es weiter. Jedoch so, dass dadurch weder Gott der Urheber der Sünde ist, dann haben wir das erste Problem. Dann können wir sagen, okay, Gott hat auch angeordnet, wenn ich morgen irgendeine Dummheit mache, wenn ich sündige. Nein, er ist nicht der Urheber von der Sünde, sondern das hast du da aus freiem Willen. Und dennoch ist es im Willen Gottes, wenn das zulässt. Also, Er ist nicht der Urheber von Sünde. Noch dem Willen der Geschöpfe Gewalt angetan wird, noch die Freiheit oder Zufälligkeit der zweiten Ursache aufgehoben, sondern diese vielmehr in Kraft gesetzt werden. Das muss man ein bisschen interpretieren. Was meint er hier? Also was meinen Sie hier mit dem Geschöpfe Gewalt angetan werden? Viele haben das Gefühl, Gott zwinge es zu gewissen Sachen. Er hat die gezwungen, heute hier zu sein. Hat er nicht. Du hast es frei entschieden, das ist ein freier Wille. Und dennoch ist es im Willen Gottes. Er hätte es auch verhindern können. Und genauso ist es mit den Zufälligkeiten in der zweiten Ursache, da geht es um die Natur. Wenn es regnet oder wenn es gewittert, hat es Gott Willen, es könnte, er könnte es verhindern, aber es regnet und gewittert, weil es eben, da gibt es verschiedene meteorologische natürlich Begründungen, warum das so ist. Also Gott ist nicht ständig immer am schauen, das muss mit der Gießkanne regnen oder es muss zwischen dir noch blitzen und donnern und so. Das hat er in die Natur hineingelegt. Aber dennoch, es passiert restlos alles im Willen Gottes. Jetzt könnt ihr sagen, ja, das ist typisch hier, halt eher dann evangelisch oder, also andere sind ein bisschen anders unterwegs. Wir schauen das Bekenntnis von der orthodoxen Kirche. Die orthodoxe Kirche sagt hier, dass Gelb alle Dinge hat er am weisesten zu den besten Zielen. Das heisst, hier haben wir genau wieder den gleichen Ausdruck wie im Westminster. Gott führt es alle Weise zum Ziel. Das ist der allerweiseste Plan. Und dann hier unten noch, nichts in der Welt findet also zufällig oder ungewollt statt. Das heißt, nichts geschieht ohne den göttlichen Willen. Glaubt also auch ein orthodoxer Christ, dass der hier hockt, ist nicht Zufall, sondern ist im Willen Gottes. Römisch-katholische Kirche. Im Katechismus von der römisch-katholischen Kirche, da gibt es ja verschiedene Paragraphen, Paragraph 268, steht dort, denn Gott, der alles erschaffen hat, lenkt alles und vermag alles. Alles, was ihm gefällt, das vollbringt er. Für ihn ist darum nichts unmöglich und er waltet über sein Werk nach seinem Ermessen. Er ist der Herr des Alls, dessen Ordnungen er festgesetzt hat und das ihm gänzlich untersteht und gehorcht. Er ist der Herr der Geschichte, er lenkt die Herzen und die Geschehnisse nach seinem Willen. Wer könnte der Kraft deines Armes widerstehen? Das ist eigentlich nichts anderes. Wird der Bibelvers zitiert. Für all die Aussagen gibt es Texte in der Bibel. Gott lenkt Herzen, Gedanken der Menschen und so weiter. Wer kann Gott widerstehen? Also auch die römisch-katholische Kirche sagt genau dasselbe. So, jetzt kann man also eins festhalten. Jeder, der ein Theist ist, der an einen Gott glaubt, an einen lebendigen Gott, der Monotheist ist, glaubt genau das. Wenn wir von Gott reden, dann in diesen Kategorien, Gott ist allmächtig und alles, was passiert auf dieser Erde, passiert genau nach seinem Willen. Sonst reden wir nicht von Gott, sondern von Göttern, von Geistern, von Demiurgen, von Hauptgöttern. Wir reden von Dämonen oder Engeln, von Zeus oder Apollos. Oder Hermes, oder Artemis, oder sonst irgendetwas, dann sind wir Heiden. Aber wenn wir wirklich Gott glauben, glauben wir, dass Gott alles lenkt und alles in seinem Willen passiert. Jetzt ist das natürlich, ich habe es gesehen, ist ja heute massivst unter Beschuss. Weil das uns nicht schmeckt. Vor allem in der westlichen Gesellschaft. Das schmeckt es einfach nicht. Ich habe euch ein Bekenntnis von den südlichen Baptisten, das ist hier original Englisch, aber es übersetzt. Und das, was rot ist, das hat man vor, glaube ich, etwa 20 Jahren ergänzt. Das ist nicht drinnen gestanden im Baptistenbekenntnis. Das hat man nicht gebraucht. Es ist eigentlich alles klar gewesen. Dort steht, aber Gott, Schöpfer, Erlöser, Bewahrer, Herrscher des Universums, Gott ist unendlich in seiner Heiligkeit und allen anderen Vollkommenheit. Und dann steht, Gott ist allmächtig und allwissend. Und dann hat ist weitergegangen, ihm schulden wir die höchste Liebe. Gott ist allmächtig und allwissend. Das hat geklingt. Mehr hat man nicht dazu müssen sagen, allmächtig und allwissend. Aber jetzt ist das Allwissen und die Allmacht dermaßen unter Beschuss, dass man das einfach muss definieren. Genau, was meinen wir denn genau? Und ihr merkt jetzt, hier ist es rot. Was heißt allwissend? Und sein vollkommenes Wissen erstreckt sich auf alle Dinge, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, einschließlich der zukünftigen Entscheidungen seiner freien Geschöpfe. Das ist heute unter Beschuss, das glauben viele nicht mehr. Sagen, nein, wir tun frei entscheiden und Gott weiß das nicht. Wir handeln und Gott weiß es nicht. Das ist ganz, ganz extrem im Kommen im Moment. So, wenn wir von Gott lesen, hier, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Also Gottes Geist erforscht sich selbst. Jetzt wissen wir, Gott ist unendlich. Gott ist unendlich. Unendlich intelligent und erkennt sich durch und durch. Und dann steht hier, denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. Jetzt habe ich sehr oft erlebt, dass mir Menschen Folgendes sagen. Wenn ich jemanden frage von den Studenten, gebe einen Auftrag und manchmal kommt die Antwort, ja, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich das kann. Warum sagen mir Menschen das? Weil wir uns selber nicht einmal richtig kennen. Wir wissen nicht einmal selber, wie wir unterwegs sind, was wir uns zutragen. Ich weiss nicht, ob ich das wirklich kann. Wenn man Gott wird fragen, kannst du das? Ich sage, selbstverständlich. Gott weiss alles. Er weiss alles. Wie wir Menschen lehren, ist ja so, wir lehren ja so nicht schön graduell, das ist schön, immer schön gleichmäßig. Und am Schluss müssen wir wahrscheinlich sagen, nimmt vielleicht das Wissen sogar wieder ab, je nachdem. Aber auf jeden Fall, es nimmt zu, der Erfahrung nimmt zu, der Bildung nimmt zu, das, was wir lesen. Unser Wissen nimmt zu, schön nach und nach. Wir werden immer ein bisschen schlauer, oder, mit den Jahren. Aber wir müssen lernen. Und das braucht Zeit. Und selbst nach 70, 80, 90 Jahren sind wir immer noch nicht super schlau. Und wenn man bei Gott wird fragen, du, wie viele Sandkörner gibt es auf dieser Welt? Dann müssen sie sagen, ah, ich muss zuerst Gott zählen, warte mal. Er wird schlagartig sagen, zack, das ist es. Schneller als KI. Also Gott weiß alles, restlos alles, in 0,000, unendlich 0 Sekunden. Er weiß es einfach. Es ist einfach da. Das ist der grosse Unterschied zu uns. Und warum weiß er alles? Weil er weder Vergangenheit noch Gegenwart noch Zukunft bei ihm hat. Wir sind in dieser Linie. Wir können gar nicht anders leben. Aber bei Gott ist ein Jahr 1000 Jahre und 1000 Jahre ein Tag. Also Gott hat ganz andere Dimensionen. Man kann das so darstellen. Man kann jetzt unser Leben, oder sagen wir mal das Leben von der ganzen Welt hier, nennt das jetzt bitte nicht einfach wortwörtlich hier die Abstände. Die Abstände stimmen nicht, ist rein symbolisch jetzt. Nehmen wir an, Gott hockt im Nordpol und alle Längengrad gehen zu Gott im Nordpol. Aber auf dem Breitengrad spielt sich im Prinzip das irdische Leben ab. Das heisst, wenn der dann entstanden ist, wenn ich geboren worden ist, heute, der heutige Tag, mein Todestag, das Ende der Welt, alles ist auf einer Zeitachse von dieser Erde oder von diesem Kosmos. Bei Gott ist das ein einziger Augenblick alles. 1000 Jahre ein Tag, ein Tag 1000 Jahre. Alles in einem Augenblick. Das heisst, für ihn ist alles Gegenwart. Ich komme nicht daraus, warum Leute auf die Idee kommen, dass Gott Zukunft nicht weiss, wenn das Tatsache ist, dass Gott, für Gott ist alles Gegenwart. Er muss gar nicht in die Zukunft schauen. Für Gott ist alles Gegenwart. Und man kann sich schon fragen, was ist die Motivation von den Menschen, die Gottes Allwissen und Gottes Allmacht ablehnen? Sie sagen immer, ja, wir wollen wirklich Gott entdecken. Der wirklich Gott, wie er sich uns in der Bibel zeigt. Ich glaube nicht. Wenn ich schaue, wie sie die Bibel auslegen, sie drehen und wenden, bis es ihnen passt. In Wirklichkeit geht es ihnen um etwas anderes. Sie wollen Gott ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen. Das ist eigentlich das Problem. Außer man macht doch wieder, wie ich es ganz am Anfang gelesen habe, wir schnetzen uns selber an Gott und sagen, das ist der wahre und lebendige Gott. Wir wollen einen Gott, der ins 21. Jahrhundert passt. Und das ist ein Gott, der halt nicht alles darf wissen. Das ist uns viel, viel, viel angenehmer. Und schon gar nicht alles soll können. Aber Liebe soll er gefälligst ganz anders als wir. Das ist damit, das schreiben wir auch wieder vor, wenn er das Liebe hat. Das sehen wir dann, wenn wir dann noch zu dem kommen. Also, mir hat Gott runtergehauen auf die Erde und man hat das Gefühl, okay, wir wären ja sonst eigentlich völlig bedeutungslos. Aber wir wollen, dass Gott auf uns Rücksicht nimmt. Wenn wir zum Beispiel beten, und manchmal gibt es so Gebet, wo wir Gott ein bisschen belehren, im Sinn von, Gott, ist dir nicht aufgefallen, dass das nicht gut ist mit den Wahlen in den USA? Zum Beispiel. Wir müssen dich langsam daran erinnern. Hast du das noch nicht gesehen? Hast du das noch nicht gemerkt? Und dann haben wir so das Gefühl, Gott weiss ja nicht alles. Oh, bin ich froh, wird ich orientiert. Stimmt. Wow, was ist mir jetzt da wieder durch die Latte gegangen? Er hat das ganz anders steuern. Also es ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber so haben wir das gern. So hätten wir gerne Gott. Er weiss nicht alles und er gibt sich sehr viel Mühe, mit uns unterwegs zu sein. Und er ist praktisch wie unser Tanzpartner und wir geben sogar ein bisschen den Takt an. Das macht uns natürlich enorm wichtig. Denn Gott ist jetzt mehr oder weniger fast ein bisschen abhängig von uns. Aber es ist ja umgekehrt. Gott ist nicht abhängig von uns. Er macht sowieso, was er will. Und er braucht uns nicht einmal. Und das schmeckt uns nicht. Und darum machen wir uns so einen Gott. Wir holen ihn runter ins 21. Jahrhundert und kreieren einen Gott, wie er dann uns schön genehm ist. Wir kommen zum Zweiten. Da geht es um die Allmacht. Und dann habe ich hier beschrieben, alle Macht Gott. Jetzt, am deutlichsten meine ich, sehen wir, was ich jetzt schon ausgeführt habe, bei der Kreuzigung von Jesus. Da wollen die Juden Jesus kreuzigen und sie dürfen nicht und sie fragen natürlich den Pilatus, weil der hat das Recht für Todesstrafe. Und dann lesen wir hier Folgendes. Die Juden antworten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich zum Sohn Gottes gemacht. Also, er muss sterben, aber wir dürfen ihn nicht töten. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder ins Prätorium hinein und sagte zu Jesus, woher bist du? Jesus gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizugeben und die Macht, dich kreuzigen zu lassen? Er hat das Gefühl, dass der Pilatus denkt, er hat da mit einem Naivling zu tun. Dem ist nicht bewusst, mit wem er redet. Er ist der Gouverneur, der Stellvertreter vom Kaiser in Rom. Er hat das Recht, ihn zu töten und er hat das Recht, ihn freizulassen. Und wahrscheinlich ist das Jesus nicht bewusst, denkt er sich. Er ist ein mächtiger Mann. Wahnsinnsmächtig. Er kann entscheiden über Leben und Tod. Und die Antwort, die Jesus ihm gibt, ist ganz offensichtliches Nein. Du hast keine Macht. Du hast keine Macht, du bist ein Nichts. Jesus antwortete ihm, jetzt geht Jesus Antwort, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Jetzt hört es wieder. Der Pilatus hat Jesus nie im Leben können töten, wenn es Gott nicht erlaubt hat. Gott hat das tausendmal können verhindern. Der Pilatus hat null Macht, wenn Gott das nicht zulässt. Und das gilt jetzt nicht nur für den Pilatus, das gilt auch für den Putin, das gilt für den Xi Jinping, das gilt auch für den Trump, das gilt für alle Herrscher. Sie haben null Macht. Gott hat Macht, Gott regiert die Welt. Und das wird noch deutlicher, jetzt wird es knüppelhart, wenn die Gemeinde betet das ist aus einem Gebet von der Gemeinde hat das Bewusstsein. ja, wirklich zusammengetan haben sich in dieser Stadt Herodes und Pontius Pilatus, die Völker und die Stämme Israels, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Sieh, das ist mal die menschliche Variante, die menschliche Perspektive. Wer hat Jesus umgebracht? Das ist die Pilatus, das sind die Juden, das sind die Pharisäer, das sind die Schriftgelehrten. Die sind verantwortlich. Und man kann fragen, wer ist schuld, dass Jesus gestorben ist? Aus menschlicher Perspektive ganz klar, sind Trümmer und Juden. Und jetzt wird es einfach nicht behört, wenn hier die ersten Christen sagen, und sie haben getan, was deine Hand und dein Ratschluss im Voraus festgesetzt haben, dass es geschehe. Merke ich dir wieder, das ist Allmacht Gottes. Warum ist Jesus gestorben? Weil es Gott wollen hat. Weil es Jesus selber wollen hat. Das wird ja x-mal in der Evangelie immer und immer wieder wiederholt. Es muss passieren, weil es Gott so geplant hat von Ewigkeit her. Pilatus hat das nicht im Griff gehabt. Die Juden hat das nicht im Griff gehabt. Niemand hat Jesus töten, wenn es Gott verhindert hat. Das ist wahre Macht. Und die ist bei Gott. Und das finden wir nonstop, dass die Macht, die Allmacht Gottes, ist ja auch etwas Schönes natürlich für uns. Wenn wir zu Gott beten, wir können wissen, nichts ist Gott unmöglich. Er kann, was du bittest. Jeremia, ach, Herr, sieh, du hast den Himmel und die Erde gemacht mit deiner großen Kraft und deinem ausgestreckten Arm. Nichts ist dir unmöglich. Lukas, das ist ja der Gabriel, der zu der Maria sagt, du hast ein Kind bekommen. Und sie sagt, unmöglich, die war ja nicht blöd gewesen. Die war ja aufgeklärt gewesen. Die hat gewusst, wenn ich nicht über einen Mann geschlafen habe, dann gibt es kein Baby. Das wird jeder von uns sagen, es ist unmöglich. Ich kann nicht schwanger werden, es sei dem, es kommt ein Samenzell dazu von einem Mann. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und wo Jesus mit einem reichen Mann gesprochen ist, und die Reiche ist besonders schwierig, ins Reich Gottes zu kommen. Besonders schwierig, sich zu bekehren. Wie viele Milliardäre hat er in dieser Gemeinde hier? Es ist schwierig für einen Milliardär, ins Reich Gottes zu kommen. Aber Jesus gibt eine riesige Ermutigung. Und er sagt, bei Menschen ist das unmöglich. Wir können Menschen sowieso nicht bekehren. Nicht ein einziger. Nicht einmal ein Bettler. Aber bei Gott ist alles möglich. Gott hat selbst Paulus bekehren. Und das Gleiche zu Abraham und Sarah. Sarah eigentlich auch nicht mehr wirklich gebärfähig. Und er sagt, über ein Jahr komme ich zurück und er ist ein Sohn. Nichts ist unmöglich. Und der Hiob genau gleich. Ich weiß, dass du alles vermagst. Nichts, was du willst, ist dir unmöglich. Also es ist wirklich so, Gott kann alles. Aber heißt Allmacht jetzt. Er kann alles. Da kenne ich ja die doofe Frage, wo man sagt, kann Gott so einen schweren Stein schaffen, dass er ihn nicht mehr lüpfen kann? Das habt ihr sicher auch schon gehört. Noch nie. Kann Gott so einen schweren Stein schaffen, dass er ihn nicht mehr lüpfen kann? Wenn man sagt, nein, das kann er nicht, das ist ja nicht allmächtig. Doch, das kann er, aber er kann ihn nicht mehr lüpfen, das ist ja auch nicht allmächtig. Allmacht vernichtet. Nein, Gott kann nicht alles. Gott kann nicht irgendwelche Sachen machen oder Logik widersprechen. Auch Gott kann nicht einen quadratischen Zirkel machen. Oder ein rundes Dreieck. Das geht nicht. Und so jetzt auch die Pseudo-Aufgabe letztendlich gerade erledigen, kann Gott so einen schweren Stein schaffen, dass er nicht mehr kann aufheben kann. Das ist pseudomässig, das kann man gerade vernichten. Das kann auch Gott nicht. Gott kann aber auch nichts tun, was metaphysisch oder ethisch seinem Wesen widerspricht. Was heisst das? Gott kann unmöglich lügen. Er kann nicht lügen. Das geht nicht. Gott kann sich auch selbst nicht verlügen. Also seine Versprechen zum Beispiel nicht halten. Versprechen brechen. Er kann niemals seine Worte zurücknehmen oder seine Pläne ändern. Er hat einen Plan und er wird ausgeführt. Gott kann nicht unvollkommen sein plötzlich. Sag jetzt ist er perfekt, morgen ist er nicht perfekt. Das geht nicht. Sein Wesen lässt das gar nicht erst zu. Gott kann sich niemals ändern. Er ändert sein Verhalten gegenüber Menschen, aber sein Wesen verändert sich nicht. Er kann unmöglich in seiner Allmacht und seinem Wesen erschöpfen, im Sinne von, oh, jetzt mache ich nicht mehr. Wie wir werden alt und irgendwann mögen wir nicht mehr. Nicht bei Gott. Gott ist die Quelle vom Leben. Er kann nie sterben. Wer ist gestorben am Kreuz? Jesus als Mensch. Aber nicht Gott. Wenn Gott gestorben wäre, dann wäre sich alles aufgelöst innerhalb von Sekundenfrist. Gott ist auch mächtig und er hat darum kein Problem, noch 1000 Millionen andere Universen zu schaffen. Vielleicht hat er es gemacht, wir wissen es nicht. Also Gott kann nicht alles, aber Gott kann eins. Er kann ohne Gefahr allmächtig sein. Da kenne ich sicher den Film Bruce Almighty, Bruce Allmächtig. Viele finden ihn ein bisschen gotteslästerlich, ich nicht. Ich finde im Gegenteil, er zeigt nämlich genau das Problem auf. Wenn Menschen meinen, sie könnten allmächtig sein, aber sie haben zum Beispiel nicht das Allwissen oder sie haben nicht die Weisheit, dann geht es schief. Der Bruce Almighty, er kann Gebet erhören von einer Stadt, nur eine Stadt, nicht von der ganzen Welt, aber das überfordert ihn schon an. Schon wahnsinnig. Er wird halb wahnsinnig. In der Nacht hört er 1000 Stimmen und alle beten und er bringt das nicht her. Er kann es aber in seiner Allmacht auch umleiten aufs E-Mail und dann kommen die Gebete per E-Mail rein. Und es rattert und rattert und rattert. Und er macht dann Folgendes, das, was wir uns manchmal auch wünschen. Jedes Gebet wird erhört. Aber wer das schlau, wenn jedes Gebet erhört wird, das ist nicht weise. Es wird ja sehr deutlich, was da passiert, oder? Auch die Leute, die einen Sechser im Lotto beten, Sechser im Lotto gewonnen. Mit dem Effekt, dass jeder noch ein paar Rappen hat am Schluss. Oder er zieht den Mond ein bisschen näher, weil er seine Freundin beeindrucken will, ganz näher noch, und hat nicht berücksichtigt, dass wenn der Mond näher kommt auf die Erde, dass eine riesen Sintflut in Japan passiert. Also nur Gott kann allmächtig sein und ohne Gefahr. Das Ganze hat natürlich für uns auch etwas Wunderbares, denn der allmächtige Gott, was das ganze Universum steuert, was so gross ist, dass man es gar nicht erforschen kann. Wir kennen gerade einmal so ein bisschen unsere Milchstrasse. Das ist eine Galaxie. Es gibt Milliarden von Galaxien. Der allmächtige Gott ist gleichzeitig der Gott für jedes kleinste Detail. Er kennt jedes Sörgeli von uns. Er kennt jede Körperzelle von uns. Und es gibt einen wunderbaren Psalm. Psalm 147, die Verse 3 bis 4. Er zählt die Zahl der Sterne, er ruft sie alle mit Namen. Können wir uns das vorstellen? Wie viele Sterne kennst du mit Namen? Sonne, Mond, von den Gestirnen kenne ich und dann ein paar Sterne hätte ich, aber ich hier einen Planeten, ja, die kommen noch her, es sind keine Sterne. Und dann Sterne, das, ein paar. Und jetzt überlege ich mir, unsere Galaxie hat Milliarden und da gibt es Milliarden von Galaxien. Es sind Milliarden, Milliarden, Milliarden. Ich habe immer schon Mühe, nur den Namen von unseren Studenten kennenzulernen. 80 Studenten im Moment oder 90 Studenten im Moment. 90 Namen, das ist jetzt nicht wahnsinnig. Aber Gott kennt jeden einzelnen Stern und er hat die mit seinen Hängen, so ist es bildlich, oder? Er kann sie mit sie, das ganze Universum mit seinen riesigen Hang umschliessen. Das sind alles ihre Hang. Und gleichzeitig wird dieser Hang zu einer kleinen, filigranen Hand, die eine Herzoperation vollbringen kann. Steht ein Vers weiter. Er heilt die zerbrochenen Herzen, sind er verbindet ihre Wunden. Kann man sich das vorstellen? Der mächtige Gott kennt deine Sorgen jetzt, in diesem Moment. Er kennt deine nicht. Er kümmert sich nicht nur um die Sterne in einer fernen Galaxie, dass die eine richtige Laufbahn sind, sondern er kümmert sich um deine Sorgen, um dein Herz, um deine Wunden. Das ist das Schöne. Jetzt ist mir schon klar, ich habe mir überlegt, ob ich das noch reinbringe und denke, ich mache es trotzdem. Wir haben natürlich ein Problem mit der Allmacht Gottes. Und zwar das Problem, das wäre ein Thema für sich, aber ich tue es trotzdem ganz kurz anschneiden und gebe euch dann auch ein paar Antworten. Zwar das Problem mit der Güte von Gott. Wenn Gott allmächtig ist, wie kann er denn so Leiden zulassen? Wie kann er das Chaos zulassen? Das kommt automatisch in Frage. Man sagt, das ist Achillesferse von den Christen. Dort kann man uns verletzen. Welche Antwort haben wir auf das Leiden von dieser Welt, wenn wir an einen allmächtigen, allwissenden Gott glauben? Und das geht so, wenn Gott gut ist, dann macht er doch auch, dass seine Geschöpfe, dass ihnen gut geht, dass sie glücklich sind, dass alles wunderbar ist. Wenn er allmächtig ist, dann kann er das machen. Er kann es, weil er ist allmächtig. Aber wenn Gott allmächtig ist, ist er also fähig, das zu machen. Aber das Problem ist, Gott ist grausam. Warum? Weil die Geschöpfe sind nicht glücklich. Die Welt ist im Chaos. Und den meisten Menschen geht es dreckig. Warum? Gott könnte doch alle glücklich machen. Warum ist das so? Das ist eine Variante. Jetzt kann man sagen, okay, man kann sagen, Gott ist halt nicht allmächtig. Das sind ja wieder viele Christen, die das eben wieder sagen, okay, Gott kann, er würde so gerne, er würde so gerne uns glücklich machen, er würde so gerne den Teufel in die Schranken weisen, er würde so gerne alles wieder gut machen, aber er kann nicht. Also, Geschöpfe sind nicht glücklich, weil Gott nicht fähig ist, so glücklich zu machen. Er will zwar. Oder aber, Gott ist weder allmächtig noch gut. Man kann beides ablehnen. Sagen. Er ist kein guter Gott, er ist auch nicht allmächtig. Also, ihr habt das Problem mit dem Leiden. Was geben wir für eine Antwort? Warum ist das Leiden auf dieser Welt? Eine kurze Antwort, ich gehe nicht ins Detail, ich weiss, es löst wahrscheinlich jetzt 1000 Fragen aus, das macht nichts, wenn wir ein bisschen etwas zum Nachdenken haben über die ganze Nacht. Wir haben verschiedene Antworten, die man geben kann. Eine philosophische Antwort, eine anthropologische Antwort, eine theologische und eine pädagogische. Die philosophische Antwort ist eigentlich anerkannt in der Welt. Die Leute sagen, du kannst das Gute nicht ohne das Böse erkennen. Du kannst Licht nicht ohne Dunkelheit erkennen. Du kannst Heilung nicht ohne Krankheit erkennen. Du kannst Gnade nicht ohne Strafe erkennen. Das ist philosophisch erwiesen, das glaubt jeder. Wir brauchen immer den Kontrast, sonst können wir nicht erkennen, was eigentlich zum Beispiel das bedeutet, was Gnade ist. Oder was Licht ist, wenn es nur dunkel wäre. Oder wer immer satt ist, weiß nicht, was Hunger bedeutet. Oder? Und das ist philosophisch eigentlich klar. Jetzt kann man sagen, okay, das ist biblisch, ja, hat mit der Bibel nichts zu tun, das ist rein philosophisch. Doch, es gibt ein biblisches Argument, das unterstützt. Das zeige ich gerade, aber zuerst noch das zweite hier. Es gibt die Frage, man sagt, okay, der freie Wille vom Menschen setzt voraus, dass es Böse gibt. Der freie Wille setzt voraus, dass wir auch böse werden, nicht nur gut, sondern böse. Da habe ich grosse Fragezeichen. Wenn das stimmt, würde das bedeuten, dass Gott auch im Himmel es so muss einrichten, dass wir wieder eines Tages böse werden können, einen freien Wille haben. Gott kann es aber anders, glaube ich sehr. Gott kann es so einrichten, dass wir nie mehr böse werden. Dass wir immer gut bleiben. Das ist eine schlechte Antwort. Aber eine eindeutig biblisch belegte Antwort ist das, dass wir tatsächlich den Kontrast haben. Und aus dem Kontrast können erkennen, was zum Beispiel Licht, wir haben Dunkelheit, wir erkennen Licht, wir haben Strafe, wir erkennen Gnade. Und da haben wir tatsächlich einen biblischen Beleg. Im Römer 9 sagt der Paulus, das ist eine rhetorische Frage, die der Paulus stellt. Wie aber, wenn Gott seinen Sohn zeigen und seine Macht kundtun wollte, dann haben wir Sohn und Macht, zwei Attribute hier, kundtun wollte und deshalb die Gefäße des Sohns, die zum Verderben bereitgestellt sind, mit viel Geduld ertragen hätte, das ist ja rein nur rhetorisch, umzu. Jetzt haben wir hier einen Umzusatz, das ist ein bisschen Grammatik jetzt, das heisst, es ist ein Finalsatz. Was heisst der Finalsatz? Es zeigt der Zweck von dem Ganzen. Warum gibt es also Gottes Zorn? Warum gibt es Strafe? Um etwas zu machen. Und zwar, das so, nochmal. Um zu. Das ist ganz wichtig. Warum leiden? Warum Strafe? Warum, könnte man fragen, Sündenfall? um den Reichtum seiner Herrlichkeit sichtbar zu machen an den Gefäßen seines Erbarmens, die er zuvor für die Herrlichkeit bestimmt hat. Das heißt, wir brauchen tatsächlich die ganze Geschichte mit dem Sündenfall, damit Gott am Schluss präsent wird. Wenn Adam und Eva nie, das ist reine Spekulation jetzt, wenn Adam und Eva nie gesündigt hätten, und sie hätten dann aber dennoch einen Menschen produzieren und wir hätten, wären auch sündlos wie Adam und Eva, dann würden wir unser Leben Adam und Eva danken. Wir würden wahrscheinlich sie ewig preisen und Worship-Lieder singen für sie. Aber weil das nicht der Fall ist und wir sind sündgefallen, wir brauchen Rettung, wir spüren den Zorn, ist Gott im Zentrum. Es geht um Gottes Ehre und das ist eigentlich bei Paulus das grosse Thema. Ich weiss, das kann man jetzt nicht gross noch weiter erläutern, das wirft vielleicht Fragen auf, kann man mir persönlich dann noch fragen. Und das Letzte hier haben wir das Pädagogische. Das ist wieder unumstritten. Das heisst, Gott braucht Leiden, um den Charakter von seinen Kindern zu fördern. Das haben wir an x Stellen in der Bibel. Nur die bekannteste ist ja die. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dient, ihnen, die nach seiner freien Entscheidung berufen sind. Das steht hier. Wir wissen, nicht wir spüren. Wir spüren das längstens nicht immer, dass es so ist. Wir spüren ganz etwas anderes. Warum Gott? Wie lang sind die zwei häufigste Frage der Psalmen. Warum und wie lange? Wenn wir leiden, dann können wir ins Grübeln. Und eigentlich müssten wir einfach nur eins im Leiden. Gott vertrauen. Warum? Weil Gott absolut weise ist. Er ist auch mächtig. Ja, er kann es verhindern. Er tut es nicht. Dann hat es einen Zweck. Aber er ist weise. Es muss einen guten Zweck haben, das Leiden. Wir könnten Gott kindlich vertrauen. Aber das fällt uns natürlich sehr oft schwer. Das ist mir völlig klar im Leiden. Der Hiob hat auch gelitten. Fürchterlich gelitten. Er hat alles verloren. Und am Schluss vom Hiob-Buch erwartet der Hiob jetzt Antworten von Gott. Wir auch. Wenn wir so würden leiden, wir verlieren Kinder, wir verlieren Gesundheit, also man sagt, das Wichtigste, wir verlieren alles, dann wollen wir Antworten von Gott. Und Gott gibt ihm keine einzige Antwort aufs Leiden. Null, es kommt nichts. Stattdessen macht Gott etwas anderes, Erlebnispädagogik. Stattdessen lässt Gott Hiob in die Sendung ein, wer wird Millionär? Er bekommt Fragen gestellt. Und es gibt ja wirklich in dieser Sendung, wer wird Millionär, gibt es die erste Frage, ist immer eine sogenannte Idiotenfrage. Also, was eigentlich jeder weiss. Zum Beispiel, was ist der grösste Gegenstand? Ist das ein Schuh? Ist das der Mond? Ist das ein Erbsli? Oder ist das ein Elefant? Die Frage ist tatsächlich mal gestellt worden und eine Frau hat gesagt, es ist ein Elefant. Ich kann sogar nachvollziehen, warum sie auf die Idee gekommen ist, der Mond ist eigentlich von unserer Sicht kleiner als der Elefant. Oder? Kann man ja irgendwie, aber es ist eine Idiotenfrage. Und jetzt stellt Gott Hiob am Schluss 57 Fragen. Wir haben bei uns im SPT auch Prüfungen und es gibt Prüfungen, die haben nur 10 Fragen oder so, und manchmal gibt es 20 Fragen. 57 Fragen gibt eine grosse Auswahl. Und dann würde ich eigentlich erwarten, dass ein Student von 57 Fragen doch mindestens etwa die Hälfte könnte. Aber wenn ein Student abgibt und hat keine einzige Frage beantwortet. Keine einzige. Also das ist ganz schlecht. Und genau das passiert dem Hiob. 57 Fragen, nicht eine Antwort. Also Gott sagt dem Hiob, schau Hiob, du musst eins begreifen, du bist ein Mensch, ja, du hast Leiden, das ist so, aber vertrau mir, ich bin tausendmal intelligenter und weiser als du. Vertrau mir einfach, dass es richtig ist, dass es gut ist, das gilt auch für uns. Wer sich mit Gott anlegen will, wenn es ums Leiden geht, zieht er kürzer. Es bleibt nur eins, wir können einfach nur Gott vertrauen, dass es richtig macht, dass er intelligent ist. Und dass es das Beste für uns wird. Und wir dürfen das Leiden nie, nie, nie von allen anderen Attributen lösen. Wenn wir leiden, dann hat es auch mit der Liebe von Gott zu tun. Wenn wir leiden, hat es auch mit der Barmherzigkeit von Gott zu tun. Auch mit der Gnade von Gott. Trenn Leiden nie von allen anderen Attributen. Sonst wird es tatsächlich etwas Grausames. Und dann ist auch Gott grausam. Und dann bin ich schon beim Letzten, das mache ich dann relativ kurz. Jetzt geht es ja auch noch um die Liebe. Jetzt kann man fragen, ja, wie liebt denn, wie fühlt eigentlich Gott? Und auch da dichten wir Gott wieder etwas an. Wir wollen, dass Gott gefälligst gerecht ist, wie wir gerecht sind. Das heisst, unser Gerechtigkeitsverständnis dichten wir Gott an. Gott darf nicht irgendwelche Leute begnadigen und die anderen nicht, sondern er hat gefälligst mit allen genau gleich umzugehen. Wir dichten Gott unsere Gerechtigkeit an. Aber wenn es um Liebe geht, dann hat er gefälligst alle zu lieben, und zwar total anders als wir. Wie liebst du? Wie liebst du? Wir lieben allesamt partikular. Das heisst, wir lieben nie alle gleich. Unmöglich. Sonst würde es keine Ehe geben. Sonst würde es keine Freundschaften geben. Wir lieben partikular einzelne Leute. So lieben wir. Und wer lieben wir? Es gibt bei uns immer einen Grund, warum wir jemanden lieben. Das kann die Schönheit sein. Das kann der Humor sein. Das kann der Bauernhof sein, oder der Traktor, der Gocker was. Es gibt immer einen Grund, warum wir jemanden lieben. Immer. Das ist offensichtlich so. Sonst lieben wir. Wir haben etwas Liebenswertes. Und bei Gott gibt es dort einen Grund. Wir lesen, Römer ist auch nur ein Exemplar hier. Gott jedoch zeigt seine Liebe zu uns gerade dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wann hat die Liebe von Gott zu uns angefangen? Als wir nett waren? Als wir gerecht waren? Als wir fromm waren? Als wir auf Gottes Suche gegangen sind? Als wir uns bekehrt haben? Als wir gläubig geworden sind? Nein. Gott hat uns nicht geliebt, weil wir gläubig sind, weil wir fromm sind, weil wir auf der Suche sind, weil wir nett sind, weil wir uns eingesetzt haben. All das ist nicht der Grund. Es heisst hier, Gott hat uns geliebt. Jesus ist gestorben, wo wir noch absolut im Dreck waren, in der Rebellion, in der Sünde waren. Das ist Liebe Gottes. Also ist Gottes Liebe tatsächlich anders. Sie ist erstmal heilig. Wir werden morgen etwas dazugehören, noch in der Predigt. Was heisst eigentlich heilig? Heilig heisst wirklich, es ist anders. Außergewöhnliche Liebe, keine Frage. Und dann, Gottes Liebe ist nicht sentimental. Wir können das übrigens auch, auch unsere Liebe zueinander ist nicht sentimental. Es gibt ja immer wieder Leute, ich traue ja kaum jemanden, was, wenn ich jemanden traue, dann muss der wirklich außergewöhnlich nicht verwandt sein. Oder das muss, die letzte, die ich traute, war Sekretärin, die 20 Jahre bei mir Sekretärin gesagt, okay, dann mache ich Ausnahmen. Aber sonst wollte ich nicht als Trauapostelgeschichte hineingehen, sondern ich bin Leiter vom SPT und nicht einfach traue. Und wenn manchmal Leute kommen und sagen, sie wollen eine Trauung, dann ist meistens der Lieblingstext ist 1. Korinther 13. Und meine Antwort ist dann auch folgendes. Habt ihr noch schon überlegt, was da drin steht? Echt jetzt? Eure Hochzeit, 1. Korinther 13? Dir denke ich, das ist sentimental, das ist romantisch. Aber ich sage nicht, das ist alles anderes als romantisch. Ist Geduld. Romantisch. Ich liebe Frau mit einem Mann. Geduldig sein. Sie immer wieder den gleichen Mist bauen. Zacken nicht auseinanderziehen, der Wäsch. Und so Zeug, so Kleinigkeiten. Ist das romantisch? Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Ist das romantisch? Sie verliert nicht Beherrschung. Mann! Das ist alles andere als romantisch. Heute bin ich ziemlich spät losgefahren und dann habe ich natürlich, das ist klar, man hat immer irgendeinen Idiot vor sich. Und dann verliere sehr schnell die Beherrschung. Das ist wirklich, wenn ihr nicht mehr hocken würdet, würdet ihr sagen, wow, das ist aber sehr eine romantische Fahrt. Nein, das ist keine romantische Fahrt. Ich rege mich auf, weil ich nicht fahren kann, oder sie gehen auf Bremse oder der Gucker was. Mm. So, jetzt. Jetzt nehmen wir an, wir gehen auf die menschliche Ebene hier. Jetzt nehmen wir an, dass sie, wie wollen wir die nennen, gibt es einen Hans hier? Hans und Ida. Hans und Ida, die haben gerade Ferien und sie sind miteinander befreundet und sie haben Ferien gebucht und sie gehen irgendwo auf Malediven und wunderschöner Strand, wunderschön warm und sie gehen schön durch den Strand, Sand knirscht so durch ihre Zehen und so richtig romantische Stimmung. Dann geht noch die Sonne unter dem Horizont. Und dann passiert, was passieren muss. Der Hans nimmt seine Ida fest in die Arme und sagt, oh, Ida, ich liebe dich so sehr. Und jetzt menschlich gesehen, ich weiß nicht, ob ich da super brav vorhin, was heisst das? Was ist das Signal, das der Hans gegenüber der Ida aussendet? Ich glaube, im Normalfall nichts anderes, er ist voll Testosteron und er möchte nur einfach eins, er möchte mit der Ida ins Bett. Das ist mal menschlich gesehen, in 90% der Fälle ist das so. Jetzt kann man sagen, okay, gut, er hat noch ein bisschen Anstand, gewisse christliche Tugenden, ist vielleicht ein SPT-Student. Dann sagt er doch Folgendes. Weißt du was, Ida? Du hast so schöne Bambi-Augen. Und deine Haare, die sind so wunderbar. Du schmeckst so gut und du gehst so graziös. Und du hast so einen schönen Humor. Und jetzt meine ich, sehe, das haut mich schon aus 20 Metern aus den Socken. Das meint er dann vielleicht auch. Also er sieht etwas in dieser Ida, wo begehrenswert ist, was schön ist. Er liebt seine Ida, weil es schön ist, weil begehrenswert. Aber was er garantiert nicht macht, ist Folgendes. Jetzt zeige ich ein paar Bildchen denn. Er sagt nicht zu ihr, ja, weißt du was, Ida, du bist so hässlich wie eine Nacktmull. Deine Nase ist hässlicher als die von einem Nasenaff. Du glotzest wie eine Koboldmarke. Deine Frisur gleicht einem Weisskopfsack. Du hast Ohren wie eine Sphinxkatze. Und du verfügst über die Eleganz von einer Warzensäule. Und bei Tisch benimmst du dich wie eine Hyäne. Das können wir uns nicht vorstellen, dass das abläuft. Das ist unmöglich. Das ist undenkbar. So, und jetzt kommt Gott zu uns. Und er sagt, ich liebe dich. Was sagt Gott? Warum liebt er uns? Jetzt viele. Und darum sind wir jetzt wieder bei dieser Liebe Fragezeichen. Viele verkündigen Gott so, sie haben eine therapeutische Liebe. Sie haben menschliche Liebe. Sie sagen, Gott hat dich lieb, weil du so begehrenswert bist, weil du so nett bist, weil du so fromm bist, weil du dich so einsetzt, weil du so suchend bist, weil du irgendwo so unwiderstehlich bist. Gott wäre es wunderlängwillig, wenn er dich nicht hat. Er braucht dich unbedingt. Er kann nicht leben ohne dich. Es verzehrt ihn, hat er dich nicht. Das ist so das, was heute verkündigt wird. Eine therapeutische Liebe. Wir müssen einfach wahnsinnig wunderbare Menschen sein, weil Gott uns liebt. Der alte, gute Gott wäre ganz schön verletzt, wenn er uns nicht hat. Und vor allem, wenn wir seine Liebe nicht würden erwidern. Ich glaube nicht. Wir haben gerade gelesen, Gottes Sohn ist für uns gestorben, wenn er Sünde war. Gott kommt zu dir und sagt, ich liebe dich. Aber du bist eigentlich ein Mensch vom Mundgeruch, mit einer Knollennase, mit fettriefendem Haar, verbogenen Beinen, mit einer krächzenden Stimme, mit einem torkelnden Gang, eine schrecklich unsympathische Persönlichkeit. Die Sünde hat dich ekelerregend hässlich gemacht. Aber ich liebe dich trotzdem. Und wir haben am Anfang gesungen. Wunderbar, darum haben wir gesagt, es ist so gut. Gott liebt uns, auch wenn er uns kennt. Manch einer sagt, wenn er 20 Jahre verheiratet ist, wenn ich das gewusst hätte, jetzt kenne ich dich, dann hätte ich wahrscheinlich nicht geheiratet, oder? Gott liebt uns trotzdem, dass er uns kennt. Er weiß, wie hässlich wir unterwegs sind, wie schrecklich wir sind. Und schaut, zu denen, die er erwählt hat, sagt er, ich habe meine Zuneigung auf dich gelegt, noch bevor das Universum entstanden ist. Und zwar nicht, weil du intelligenter bist, nicht, weil du gescheiter bist, nicht, weil du besser oder stärker oder fremder bist oder mehr suchend gewesen bist, sondern weil es meine Entscheidung ist, dich zu lieben. Das ist Liebe von Gott. Und wer diese Liebe erfahren hat, der wird verändert. Jetzt nochmal, wir können sagen, okay, Gott hat uns nicht nötig, er könnte ohne uns sein, er braucht uns nicht, er hat perfekte Liebe gehabt, innen trinitarische Liebe, der Vater liebt den Sohn liebt den Vater und sie lieben den Heiligen Geist, er hat perfekte Herrlichkeit gehabt, er hat uns nicht gebraucht. Jetzt können wir sagen, okay, das macht uns total irrelevant, es ist unwichtig, es ist bedeutungslos. Gott braucht uns nicht. Aber wisst ihr, eigentlich ist es gerade umgekehrt, wenn er uns nicht braucht und er will uns trotzdem, dann ist es was? Es ist keine Zweckgemeinschaft. Es ist keine Zweckehe. Es gibt sowas wie Zweckehe manchmal oder Zweckgemeinschaften. Da bleibt mir nicht mehr anders übrig. Manche haben schon geheiratet und gesagt, ja, halt nicht mehr Besseres gefunden. Ja, super. Und Gott sagt, ja, halt nicht mehr Besseres gefunden. Oder auch Zweckgemeinschaften. Ja gut, wir müssen halt jetzt, aber eigentlich wollen wir nicht. Gott muss nicht, aber er will. Und das ist der Unterschied. Er will freiwillig, hat er sich für uns entschieden. Und das macht uns ja noch tausendmal wertvoller, als wenn er uns brauchte. Er muss nicht. Es ist keine Zweckgemeinschaft, keine Zweckehe. Es ist eine freiwillige Liebe. Und wer diese Liebe erfahren hat, hundertprozentig, der wird verändert leben. Wer erfahren hat, Gnade erfahren hat, wird sein Leben auf den Kopf stellen. Da bin ich sicher. Ich bete mit uns. Treuer Vater, wir danken dir, dass wir dich beschrieben haben in deinem Wort. Das Wort ist lebendig. Es verändert unsere Gedanken. Du möchtest, dass unsere Gedanken durch dein Wort verändert werden und nicht umgekehrt. Und oft läuft es genauso. Wir fangen an zu schrauben deinem Wort, wir fangen an zu drehen. Und wir schnitzen uns ein Gottesbild, wie es uns passt. Und wir merken gar nicht, was wir eigentlich am Schluss verlieren. Wir verlieren wirklich alles. Wenn wir am Schluss nur noch Götz haben, aber nicht den lebendigen Gott. Und so bitte ich dich einfach, dass du unsere Gedanken schärfst und veränderst durch dein lebendiges Wort. Und dass du auch die Gemeinde hier veränderst durch das Wort, das regelmäßig hier verkündigt und gelehrt wird. Dass du hilfst, dass wir bereit sind, auf dich zu hören. Danke, Herr, dass du uns segnest dabei. Amen.